noch die paar, die ich nicht persönlich begrüßt habe heute Morgen. Ich freue mich, heute da zu sein, auch wenn es ein harter Kampf war. Und was ich damit sagen möchte, denkt immer wieder an die Geschwister, die sich vorbereiten. Es ist wirklich, ja, man denkt, wenn man sich vorbereiten muss, dann tausend andere Dinge. Nur, ihr kennt das schon, wenn man etwas machen muss und man so viele andere Dinge machen könnte, wie das ist. Ich möchte, dass wir uns heute Gedanken machen über drei Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 21. Als ich mich fragte, worüber ich heute predigen sollte, da habe ich dann, denke ich, ein paar Stunden nach dem Thema gesucht. Das ist immer schwierig. Und dann fand ich irgendwo diese Worte: Hast du mich lieb? Und ich dachte, die sind ja die ganze Zeit aktuell, nicht nur zu Ostern. Und ich möchte heute auch diese Verse aus der Sicht des Petrus betrachten, und zwar, wie Jesus mit Menschen umgeht, die versagt haben. Und mein großes Anliegen ist, dass wir aus dieser Begebenheit lernen, dass wir das auch ähnlich wie Jesus versuchen umzusetzen. Und wir werden sehen, dass sehr, sehr viel Segen dahinter stecken kann. Ich glaube, es ist keiner von euch da, oder der darf dann die Hand heben, wenn es doch jemanden gibt, der im Leben noch nie jemanden verletzt hat, noch nie etwas getan oder gesagt hat, das ihm zutiefst peinlich war, dass er am liebsten ungemacht geschehen hätte. Solange es Menschen auf dieser Welt gibt, die noch unter dem Fluch der Sünde sind, wird es immer wieder Enttäuschung, Versagen geben. Auch wir werden uns immer wieder an irgendjemanden schuldig machen, sei es an unserem Partner, sei es an unseren Kindern, an unseren Eltern, an unseren Geschwistern und nicht zuletzt auch an Gott, weil wir den Anforderungen nicht genügen. Es ist wichtig, wenn man versagt und wenn man scheitert, dass man nicht verzweifelt, dass man sich nicht zurückzieht, sondern dann, dass man bereit ist, die Vergebung, die Jesus gibt, anzunehmen. Wir finden in der Bibel einige Beispiele, wahrscheinlich sind es viele Beispiele von Menschen, die irgendwann versagt haben, die aber wieder von Gott aufgerichtet wurden und die wirklich Geschichte geschrieben haben. Denken wir an Abraham. Wer kennt ein Versagen von Abraham? Es fällt ein bisschen schwer, was hat Abraham falsch gemacht? Genau, er hat höchstwahrscheinlich zweimal angegeben, dass Sarah seine Schwester war, weil er Angst hatte, dass sie ihm weggenommen wird, und hat dieses Haus des Pharaos in Gefahr gebracht und auch seine Frau selber. Wir denken an Mose, wie er auch paarmals versagt hat. Er hatte versagt, als er diesen Ägypter umgebracht hatte. Er hatte versagt, als er den Felsen geschlagen hatte, obwohl er mit ihm reden sollte. Und trotzdem hat Gott Geschichte mit Mose geschrieben. Dann das Paradebeispiel, das immer wieder erwähnt wird, David. Klar, David hat Ehebruch begangen. Er hat einen Auftragsmord begangen. Und ich weiß nicht, was er noch vieles andere auf seinen Feldzügen falsch gemacht hat, von dem wir nicht wissen. Er hatte versagt und trotzdem hat ihn Gott wieder aufgerichtet. Er hat sich von Gott wieder aufrichten lassen, weil er sich fest an Gott gehalten hat. Vielleicht noch ein vorletztes Beispiel. Sogar Samuel hat auch versagt. Das fiel mir auf, wo ich dieses Buch mal gelesen hatte. Oder es hatte unlängst, denke ich, jemand diesen Text gelesen. Er hat versagt in der Kindererziehung. Seine Söhne die hatten angefangen, Bestechungsgelder zu nehmen, nicht mehr Recht nach Recht und Ordnung in Israel zu sehen. Und dann kamen die Israeliten und sagten: Samuel, wir wollen einen König, deine Kinder folgen nicht deinen Spuren nach. Und auch nicht zuletzt, aber über den möchten wir heute ein bisschen mehr hören, zu diesen Menschen, die versagt haben, ist auch Petrus. Ich denke, jedes Kind, wenn es von Petrus hört, denkt es an das Krähen des Hahnes und an seine Verleugnung. Petrus hatte zutiefst versagt, aber Gott, Jesus, hat ihn wieder aufgerichtet und hat ihn zu einem riesigen Segen für uns, für die ganze damalige Christenheit gesetzt. Und das war nicht nur das Ziel mit Petrus oder mit den anderen Männern der Bibel, oder bestimmt sind auch viele Frauen gewesen, sondern das ist das Ziel Gottes auch mit uns heute. Er möchte, dass wir nicht bei dem Versagen bleiben, bei dem Scheitern bleiben. Er möchte nicht, dass wir aufgeben. Er möchte nicht, dass wir uns mit der Lage zufrieden geben. Er möchte uns wieder aufrichten, damit wir Frucht bringen. Er möchte uns wieder Aufgaben zuteilen, von denen wir vielleicht vorher noch nie geträumt haben. Wir werden auch heute sehen, dass Menschen, obwohl sie zutiefst versagt haben, zu einem großen Segen werden können. Und wie schon erwähnt, ich glaube, Versagen ist menschlich. Aber es ist wichtig, sich von Gott wieder aufrichten zu lassen, nach vorne zu sehen, auf Gott zu sehen. Gott, Jesus, die haben uns vergeben. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha die Vergebung unserer Sünden erwirkt durch sein Opfer. Und ich werde es heute auch noch erwähnen, Gott erwartet auch von uns, dass wir einander vergeben. Ich glaube, es gibt kaum etwas Wichtiges in unserem Leben, in unserem Eheleben, in unserem Familienleben, in unserem Gemeindeleben, auch am Arbeitsplatz, als das Vergeben. Vergeben können, um Vergebung bitten. Es ist ganz arg wichtig, dass wir dieses praktizieren. Ich möchte, dass wir heute 3 Verse aus dem Johannesevangelium lesen, und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ich denke, die Geschichte von Petrus kennen alle, die hier sind. Vielleicht so einige Schritte aus seinem Leben. Petrus war der erste Jünger Jesu. Er zählte auch zu dem engen Kreis. Er erkannte als erster durch den Heiligen Geist, dass Jesus der Christus ist, wo er zu ihm sagt: Du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Wir kennen auch die Begebenheit, wo Jesus auf dem Meer während des Sturms auf das Boot der Jünger zukommt und Petrus sagt zu Jesus: Wenn du es bist, dann heiße mich, dir entgegenzukommen. Und wir sehen, Petrus steigt aus dem Boot auf das stürmende Meer und nähert sich Jesus. Klar beginnt er zu sinken, weil er zweifelt. Jesus hebt ihn wieder hoch, aber wir sehen, es gehört schon ein gewisser Glaube und ein gewisser Mut dazu. Als Jesus ankündigte, dass er leiden würde, wollte Petrus das auf keinen Fall. Er sagt zu Jesus: Das möge Gott verhüten. Herr, nie darf dir so etwas zustoßen. finden wir in Matthäus 16, 22. Oder auch eine sehr bekannte Begebenheit, als Jesus vorhersagt, dass ihn alle verlassen würde, sagt Petrus vollmündig: Selbst wenn alle an dir irre werden, ich nicht. Und er setzte sogar noch einen drauf: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Markus 14, 29 bis 31. Und trotzdem, dieser Petrus so ein aktiver Mensch war. Man könnte auch sagen, er war wirklich auch ein mutiger Mensch. Auch wenn man denkt, in Gethsemane zog er sein Schwert und hieb dem Knecht das Ohr ab. Also es gehört schon einiges dazu. Und obwohl er sich vorgenommen hatte, Jesus nicht zu verleugnen, mit ihm zu sterben, hat er versagt. Als Petrus mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er auch einer der Jünger Jesus war, verleugnet er ihn dreimal. Er verflucht sich sogar und sagt: Ich kenne diesen Menschen nicht. Gerade das, was er sich vorgenommen hatte, nicht zu tun, hat er getan. Dann gibt es noch diverse vor dieser Begebenheit, ich erwähne sie kurz. Einige Tage nachdem Jesus hingerichtet wurde, ging Petrus mit den anderen Jüngern wieder fischen, und an einem Morgen, sie hatten nichts gefangen, sehen sie einen Menschen oder einen Mann am Ufer stehen, der sie fragt: Habt ihr was gefangen? Kinder, habt ihr was gefangen? Und sie sagen: Nein, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Werft das Netz, ich weiß jetzt nicht mehr, auf die rechte Seite des Bootes, wahrscheinlich aus, runter. Und die tun es und fangen dann eine größere Menge von Fischen und erkennen dann sofort: Das ist Jesus, das ist der auferstandene Jesus, der da am Ufer steht. Und Jesus hatte ein Kohlefeuer hergerichtet und verlangt einige Fische, die sie gefangen haben, und sie frühstücken zusammen. Und hier setzt unser Vers dann ein. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Ich möchte, dass wir uns heute ganz besonders Gedanken machen, wie Jesus vorgeht in diesem Gespräch mit Petrus. Ich fand das so interessant, wenn man sich vor allem damit beschäftigt, wie weise, wie zuvorkommend, wie liebevoll Jesus Petrus begegnet. Aber wir dürfen auch von Petrus was lernen, nicht nur von Jesus. Petrus lässt sich auf dieses Gespräch ein. Petrus weiß, dass er gefehlt hat. Er hätte sich diesem Gespräch auch verweigern können, hätte sagen: Lass mich in Ruhe, ich will darüber gar nicht reden. Und das ist doch heutzutage die große Gefahr, wenn jemand, den wir verletzt haben, auf uns zukommt, dass wir uns weigern, überhaupt mit ihm zu reden. Aber dann liegt der Schaden bei uns. Wenn man diese drei Verse liest und vergleicht, dann merkt man, dass sie sich sehr ähnlich sind. Jeder dieser drei Verse enthält eine Frage, eine Antwort und einen Auftrag. Und darum habe ich auch meine Predigt so gegliedert: Erstens die Frage, die Antwort, der Auftrag. Ich habe lange gebraucht, bis ich auf die Gliederung kam, obwohl sie einfach so einfach auf der Hand liegt. Und dann zu diesem ersten Gliederungspunkt die Frage. Jesus, obwohl er der war, der eigentlich hätte beleidigt sein sollen, der sich von Petrus hätte zurückziehen sollen, sucht das Gespräch mit Petrus. Und was mich sehr beeindruckt hat, er stellt ihm nur eine Frage, die er dreimal, wir werden es noch kurz danach sehen, dreimal leicht verändert wiederholt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das war in dem ersten Vers. Und dann: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus, oder wir hätten erwartet, dass Jesus ihm Vorwürfe macht. Ich sehe mich schon, wie ich gehandelt hätte. Petrus, wie konntest du mich nur so verleugnen? Ich war so viele Jahre mit dir unterwegs. Du hast so viele Wunder gesehen. Du hast selbst Wunder getan. Du bist auf dem Meer gewandelt. Wieso hast du mich verleumdet? Du hast wirklich, hätten wir vielleicht auch sagen können, einen wirklich fiesen, also miserablen Charakter. Ich bin völlig enttäuscht von dir. Wie konntest du nur sowas tun? Wenn du wenigstens nicht so eine große Klappe immer gehabt hättest und so viel Versprechungen gemacht hättest und dich so hervorgetan hättest. Mit so einem wie dich kann ich in Wirklichkeit gar nichts anfangen. Oder so ähnlich hätten wir wahrscheinlich mit Petrus geredet. Aber diese Denkweise ist eigentlich menschlich. Aber Jesus handelt ganz anders. Und darum wünsche ich mir, dass wir auch von Jesus lernen und ähnlich wie er mit Menschen, die uns gegenüber versagt haben, umgehen. Wir erkennen, wenn wir diese Verse lesen, dass es Jesus nicht in erster Linie um das Versagen des Petrus geht, um das Scheitern, sondern Jesus geht es um den Menschen Simon, um den Menschen Petrus. Und das sollten wir nie aus den Augen verlieren, liebe Geschwister, wenn jemand uns verletzt. Es geht da nicht um irgendeine Verletzung, es geht da nicht um irgendeinen materiellen Schaden, um irgendwas, es geht um einen Menschen. Es geht um einen Menschen, der erwartet, wiederhergestellt zu werden, einen Menschen, der sich wieder seines Lebens freuen will, einen Menschen, der wieder von ganzem Herzen seinem Herrn dienen möchte. Darum fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Es ist echt interessant, hast du mich lieb oder nicht, haben die mich lieb, sondern es geht um mich. Und ich denke, auch wenn es um unsere Beziehung zu Jesus geht, dann zählt auch nur diese eine Frage, hast du mich lieb? Es geht nicht darum, ja, die anderen lieben dich ja auch nicht und die tun ja auch nicht, was sie sollen. Hast du mich lieb? Es geht um uns persönlich in dieser Beziehung zu Jesus. Es ist auch interessant zu erkennen, dass Jesus keine Entschuldigung von Petrus hören will. Er fragt ihn nicht, Petrus, was war mit dir los? Hattest du einen schlechten Tag? Wieso hast du mich verleugnet? Er will auch keine Versprechungen von Petrus. Er sagt nicht zu ihm, wenn du das noch einmal tust, dann bist du bei mir unten durch. Er erwartet von Petrus auch nicht zu hören, wie leid es ihm tut. Er fragt ihn auch nicht, so wie das in manchen Religionen praktiziert wird, wie viele Bußübungen er getan hat, wie viele Kilometer er auf den Knien gekrochen ist und wie blutig seine Knie waren. Oder er fragt ihn auch nicht, wie viele Tage er getrauert hat oder sich irgendwo eingemauert hat. Das interessiert Jesus gar nicht. Seine Frage ist nur, hast du mich lieb? Jesus fragt ihn dann in der ersten Frage, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese? Hier fällt auf, zunächst einmal, dass Jesus nicht den Namen Petrus verwendet, sondern den Namen Simon, Sohn des Johannes. Jesus spricht ihn mit seinem angeborenen Namen Simon an, nicht mit dem Titel Petrus, welcher auch mit Fels übersetzt wird, den Jesus ihm gegeben hatte. Dieser Fels Petrus ist durch das Geschehen der letzten Tage aus dem Gleichgewicht geraten. Er hat versagt. Er ist nicht mehr der Fels, sondern ist wieder der Simon. Und darum möchte Jesus diesen Simon wieder zurechtbringen, damit dieser wieder als Fels seinen Auftrag, den er von Jesus bekommen hatte und auch hier in diesem Fall wieder dreimal wiederholt bekommt, weiter ausführen kann. Als ich mir Gedanken machte über diesen Vers, da kam mir auch kurze Zeit die Tränen, wie edel, wie vorsichtig, wie liebevoll Jesus mit Petrus umging. Jesus macht den ersten Schritt auf Petrus. Lassen wir von ihm lernen, wenn uns jemand verletzt hat, warten wir nicht ab, dass der auf uns zukommt. Machen wir den ersten Schritt auf ihn zu. Man könnte auch sagen, der Geistlichere gibt nach oder der Geistlichere sucht die Versöhnung. Es ist auch schön zu sehen, dass Jesus den Petrus nicht bei der ersten Begegnung, wo die Jünger versammelt waren und er auf einmal da im Zimmer erschien, Petrus mit seinem Versagen konfrontierte. Er hat ihm eine gewisse Zeit gelassen, dieses Versagen zu verarbeiten. Jesus lässt Petrus zunächst seine Nähe, seine Liebe spüren. Er zeigt dem Petrus nicht die kalte Schulter, in der Hoffnung, dass Petrus sich entschuldigt, sondern er geht auf Petrus zu, so als wäre nichts gewesen. Er sucht die Nähe des Petrus, er lässt ihn seine Liebe spüren, er beschenkt ihn hier in unserem gelesenen Text sogar mit einem Frühstück, er schenkt ihm Fische zu essen. Und erst als Petrus dann gefrühstückt hat, satt ist, seine menschlichen oder leiblichen Bedürfnisse erfüllt sind, redet er mit ihm. Die Frage, die Jesus dem Petrus stellt, klingt im Deutschen ziemlich ähnlich. Wir hatten gesehen, liebst du mich mehr als diese, liebst du mich, hast du mich lieb? Wenn man das im Griechischen nachsieht, ich kann kein Griechisch, aber ich habe es auch gelesen, ich habe mir dann den griechischen Text aufgerufen und habe die Wörter gesucht, dann merken wir, dass da unterschiedliche Wörter eingesetzt sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht war oder ob das Zufall war, aber es ist interessant, wenn man diese Verse betrachtet, dass es da eine wichtige Feinheit gibt. In den ersten beiden Fragen von Jesus steht das wichtige Verb agapav und damit ist die selbstlose, bedingungslose Liebe gemeint. Also das agapav, das kommt von Agape, also von dieser göttlichen Liebe. Jesus fragt daher den Petrus, mit anderen Worten, Petrus, liebst du mich bedingungslos, ohne Wenn und Aber? Aber in der Antwort des Petrus sehen wir, dass Petrus es nicht mehr wagt, auf diesem Niveau zu antworten, wie er vielleicht früher geantwortet hätte. Ja, klar, claro, oder so wie die jungen Leute sagen. Klar, liebe ich dich bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Ich werde mit dir sterben, wenn es sein muss. Nein, Petrus verwendet in seiner Antwort ein bescheideneres Verb, und zwar das Philev. Und es wird in etwa so übersetzt, ja Herr, ich hab dich gern. So lieben, wie Jesus liebt oder ihn geliebt hat, das traut er sich nicht zu behaupten. Wir merken hier schon eine erste Veränderung im Petrus. Dass Jesus ihn dreimal fragt, kommt vielleicht auch ein Stück weit davon, dass Petrus ihn dreimal verleugnet hatte. Aber beim dritten Mal ist es interessant zu sehen, auch in diesem Text, dass Jesus dann nicht mehr Agapa verwendet, sondern er übernimmt das Philev, das Liebhaben. Jesus kommt auf die Stufe des Petrus runter und fragt, hast du mich wenigstens lieb? Magst du mich wenigstens? Man könnte auch sagen, dass Jesus den Petrus bei seiner Liebesmöglichkeit abholt. Er erwartet nicht, dass Petrus ihn mit dieser außergewöhnlichen, selbstlosen Liebe liebt, sondern er erwartet von ihm, ob er ihn wenigstens mag. Und Petrus sagt dann, ohne sich aufzuregen, was soll diese ewige Fragerei oder sonst was? Petrus antwortet bloß, ja, Herr, ich hab dich gern. Oder du weißt, dass ich dich gern habe. Bisher hatte er in großer, ichhafter Selbsttäuschung gelebt. Dieses mehr als die anderen war jetzt Vergangenheit. Früher hätte er wahrscheinlich so geantwortet: Ich liebe dich mehr als die anderen, ich bin der Beste, der dich am meisten liebt. Jetzt sehen wir eine gewisse Veränderung. Er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich mag. Und damit sind wir dann bei dem zweiten Gliederungspunkt der heutigen Predigt, bei der Antwort. In seiner Antwort beweist Petrus, dass er ganz von sich weg und ganz auf Jesus schaut. In dieser dritten Antwort: Herr, du weißt alles, sehen wir, dass diese Antwort ganz anders klingt als vor kurzem, wo er stolz verkündigte, er werde bestimmt nicht versagen und sogar mit Jesus in den Tod gehen. Wir merken hier etwas ganz Wichtiges: Der Mittelpunkt der Welt von Petrus hat sich von ihm weg zu Jesus hin verschoben. Petrus hat gelernt in dieser Zeit, dass er nicht aus eigener Kraft Jesus lieben kann, sondern dass diese Kraft, ihn zu lieben, von Jesus kommt. In seiner Antwort merken wir keine Selbstüberschätzung mehr. Vor ein paar Tagen glaubte Petrus noch, dass er aus eigener Kraft Jesus bis in den Tod nachfolgen kann. Und dann wurde er eines ganz anderen belehrt. Wenn wir diese Einstellung haben, dass wir Jesus aus eigener Kraft lieben können, dass wir ihm aus eigener Kraft nachfolgen können, dass wir ihn mehr lieben können als alle anderen, als die anderen Geschwister, dann werden wir früher oder später kläglich versagen. Wir sehen auch hier, dass Petrus seine Jesusliebe nicht mehr in sich selber, sondern in Jesus begründet. Herr, du weißt, sagt er. Das war eine bittere Erfahrung, und ich denke, auch jeder Gläubige, der macht diese Erfahrung auf seinem Glaubensweg, dass er nicht aus eigener Kraft Jesus nachfolgen kann, dass er nicht aus eigener Kraft Jesus lieben kann, dass er nicht aus eigener Kraft Jesus dienen kann. Wer das probiert, wird immer wieder versagen, und umso schneller wir das lernen, desto besser für uns. Jesus sagte in dem Gleichnis von dem Weinberg oder von dem Weingärtner: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und diese Tatsache, diese gilt auch für unseren, bis in unser intimstes Leben, in unser intimstes Glaubensleben hinein. Wir können ohne Jesus nicht mal wirklich an ihn glauben. Der ganze Glaube ist ein Geschenk, ist sein Geschenk an uns. Und das muss uns bewusst sein, liebe Geschwister, wir können von uns aus Jesus nichts bringen. Wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm dienen, wenn wir an ihn glauben, ist es Gnade. Und keiner wird sich irgendwann rühmen können, dass er aus eigener Kraft all dieses bewirkt hat. Wir werden am Schluss merken, dass Jesus und Gott allein die Ehre gebührt. Jesus hat jetzt erkannt, dass sich Petrus verändert hat. Wahrscheinlich auch der Geist Gottes hat Petrus verändert, dass ein entscheidender Wandel in ihm stattgefunden hat. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Gliederungspunkt, der Auftrag. Jetzt wird Petrus in seine neue Lebensaufgabe eingewiesen. Ich denke, ich habe auch das selber gelesen, diese drei Aussagen: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe, sind so ziemlich gleich. Ich weiß nicht genau, ob man da noch was, eine größere Veränderung merkt. Aber was hier sehr, sehr wichtig ist, es hat jemand so formuliert: Die Liebe zu Jesus bleibt nie im luftleeren Raum hängen, sie realisiert sich im Dienst. Und das ist einer der wichtigsten Punkte heute. Wenn wir Jesus lieben, dann ist es nicht irgendetwas, was im luftleeren Raum bleibt, sondern unsere Liebe, die wird sichtbar in dem Dienst für ihn. Jesus braucht uns, Jesus brauchte den Petrus, Jesus braucht Mitchristen, um ihren Mitmenschen helfen zu können, um ihren Mitmenschen zu dienen, um ihre Mitmenschen zu einer Gemeinde zu führen. Petrus bekommt diesen Auftrag, Menschen oder mit Lämmer oder Schafe ist eigentlich auch die Gemeinde gemeint. Petrus bekommt den Auftrag, sich um die Gemeinde Jesus zu kümmern, sozusagen ein Hirte für diese Gemeinde zu sein. Vor allem diese Handlungsweise Jesus hat mich so stark beeindruckt. Petrus hat versagt, Jesus hat ihm vergeben und er gibt ihm die gleiche Aufgabe, die er vorher hatte, so als wäre gar nichts gewesen. Er setzt Petrus praktisch in eine Stellung ein, die er nicht verdient hat, allein durch Gnade. Und ich dachte, das ist Vergebung, wenn man den anderen nach seinem Versagen so behandelt, als wäre nichts gewesen. Petrus darf den Auftrag, den Jesus ihm erteilt hatte, als er den Fels genannt hatte, Hirte für seine Schafe zu sein, fortzuführen. Er war, wenn wir die Kirchengeschichte lesen, der Leiter der damaligen Gemeinde in Jerusalem. Es ist erstaunlich, wie viel Vergebung, wie viel Gnade, wie viel Jesus uns gibt, wie viel Vertrauen er uns als Vorschuss gibt. Jesus verlangt, zumindest habe ich es nirgends gelesen, gar kein Versprechen von Petrus. Petrus, versprich mir, dass du die Gemeinde, die ich dir anvertraue, gut leitest, dass du mich nicht enttäuscht und auch sonst was. Er macht ihm gar keine einzige Auflage. Er stellt ihm gar keine Bedingung für die Zukunft. Und er behandelt den Petrus so, als hätte die Verleugnung nie stattgefunden. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass diese bedingungslose Vergebung aus Gnade und Liebe und dieser riesige Vorschuss an Vertrauen meiner Meinung nach die größtmögliche Veränderung im anderen erreicht. Und darauf kommt es an. Stellt euch jetzt mal vor, jemand hat euch zutiefst enttäuscht und ihr vergebt ihm, geht auf ihn zu, behandelt ihn so, als hätte das nie stattgefunden, macht ihm keine Vorwürfe, macht ihm keine Auflagen. Ich glaube, es gibt keine bessere Handlungsweise, als in dem anderen die größtmögliche Veränderung anzustoßen. Das heißt in der Bibel auch, dass die Gnade uns auch von der Sünde frei machen wird. Diese bedingungslose Vergebung, diese bedingungslose Annahme, dieses bedingungslose Einsetzen in die vorige Lage, in das vorige Verhältnis, den anderen so zu behandeln, auch später, als hätte er nie versagt, das gibt dem anderen die größte Kraft, sich zu verändern. Ich denke, wenn wir jemanden in so einem Fall irgendwelche Auflagen machen oder sagen, wenn du das nochmal machst, dann geschieht das oder das oder das, dann erreichen wir wirklich nicht das beste Ergebnis überhaupt. Und Jesus ist an dem besten Ergebnis interessiert. Und weil Jesus auch uns so bedingungslos vergeben hat und uns so behandelt, oder Gott uns auch so behandelt, als hätten wir nie gesündigt, weil er Jesus sieht, das erwartet er auch von uns, dass wir uns gegenseitig so behandeln, als hätten wir nie aneinander gefehlt. Wenn man diese Handlungsweise sieht, dann kann man über Gott nur staunen. Wer bereit ist, so zu vergeben und einen so wichtigen Auftrag zu erteilen, der ist aller Ehre wert. Und eins ist klar, wenn wir Jesus lieb haben, dann nimmt er uns auch in seinen Dienst. Jesus braucht keine Liste mit unseren Leistungen, keine Gegenrechnung, keine Versprechungen, die wir sowieso nicht halten können. Er möchte bloß, dass wir ihn lieb haben. Es hat auch jemand gesagt, wenn du Jesus liebst, dann kannst du tun, was du willst. Wenn wir den Petrus betrachten, was aus ihm geworden ist, dann kann man auch nur staunen. Jesus hat die Gemeinde in Jerusalem sehr erfolgreich geleitet. Viele Tausende von Menschen kamen zum Glauben durch sein Wirken, durch den Segen, den Gott durch ihn gewirkt hat. Er hat vollmächtig seinen Herrn bekannt, der ihm vergeben hat und den er lieben gelernt hat. Wir wissen, dass auch sein Begleiter Markus, der später das Markus-Evangelium schrieb, auch von ihm beeinflusst wurde. Petrus hat auch den Wert der Demut erkannt, indem er in 1. Petrus 5, Vers 5 schrieb, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Petrus lernte auch, alle seine Sorgen auf Jesus zu werfen. Wir lesen nirgends mehr, dass er später zu den Fischernetzen zurückkehrt, sondern er diente Jesus als Hirte und erlebte, wie dieser ihn versorgte, bis er dann laut Kirchengeschichte mit dem Kopf nach unten als Märtyrer starb. Aus Petrus wurde ein Mann, der erkannt hat, dass Liebe der Sünde Mengen zudecken kann. 1. Petrus 4, Vers 8. Und was wir aus diesem allen lernen sollten, liebe Geschwister, dass Gott mit unserem Scheitern, Jesus mit unserem Scheitern, mit unserem Versagen umgehen kann. Er ist nicht überfordert damit. Ich möchte noch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer lesen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Wir dürfen ihm dienen und wir dürfen ihm auch dann weiter dienen, wenn wir versagt haben, weil er uns bedingungslos vergibt. Ich hatte mal in einem Andachtsbuch ein schönes Beispiel gelesen. Da macht ein Manager einen sehr großen Fehler und dieser Fehler kostet die Firma, sagen wir jetzt, 1 Million Euro. Und dieser Manager ist so betroffen von seinem Versagen, das tut ihm so leid, und er bietet seinem Arbeitgeber die Kündigung an und sagt, Chef, wenn du willst, ich habe Mist gebaut, ich nehme einen Hut. Was sagt sein Chef? Du darfst auf keinen Fall kündigen. Ich habe gerade 1 Million Euro in deine Ausbildung investiert. Und ich denke, so ist es auch bei Jesus. Unser Versagen hilft uns, bessere Menschen zu werden, andere besser zu verstehen. Ich glaube, wir können nie jemanden trösten, wenn wir nie versagt haben. Diese Frage, die Jesus dem Petrus stellt, können wir vielleicht auch auf uns beziehen. Ich weiß es nicht, ob wir das jetzt einfach so eins zu eins übernehmen können, dass wir sagen, dass wir diese Frage jetzt dass ich sie auf mich beziehe. Michael, liebst du mich? Oder Ewald, liebst du mich? Ich meine jetzt Jesus. Aber wir können uns die Frage so stellen, liebe ich Jesus? Wie äußert sich diese Liebe zu Jesus? Woran merke ich, dass ich Jesus liebe? Und ich denke, ich möchte da nicht lange verweilen, wir merken vor allem daran, dass wir ihn lieben, wenn wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Petrus bekam den Auftrag, der Leiter der Christen seiner Zeit zu sein. Und daran, dass er diesen Auftrag annahm und ausführte, daran wurde seine Liebe zu Jesus sichtbar. Wir merken auch, dass wir Jesus lieben. Das finden wir ganz gewaltig im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Geschwister lieben und einander vergeben, wie er vergeben hat. Wenn jemand sagt, er hat jemanden, kann jemanden nicht vergeben, dann müssen wir ihm sagen, und dann kann ich ihm sagen, du liebst Gott nicht, du liebst Jesus nicht, so hart ist es. Wenn wir erkennen daran, dass wir Jesus lieben, wenn wir bereit sind, dem anderen zu vergeben, wenn wir bereit sind, wenn der andere auf uns zukommt und uns um Entschuldigung bittet, dass wir ihm auch vergeben, dass wir da nicht bockig sind und ihn ein bisschen zappeln lassen oder sonst was. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, in den Versen 20 bis 21, wenn jemand sagt, das ist ziemlich klar, da gibt es nicht viel zu deuten, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich hatte unlängst nochmal diesen Satz gehört, aber den hatte ich schon aus einer Auslegung auch gelesen, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit ist. Gleichgültigkeit ist schon die erste Stufe von Hass. Man könnte hier auch noch weiter fahren. Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Auch Lippenbekenntnisse, wenn wir sagen, zu jemandem sagen, ich liebe Jesus, sind nicht schlecht, aber sie sind nicht ausreichend, weil unserem Lippenbekenntnis Taten folgen müssen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder in 1. Johannes 3, Vers 18 lesen wir, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und erst an den Taten der Liebe wird unsere Liebe zu Gott sichtbar. Und ich glaube dann, wenn wir Taten der Liebe tun, dann bekommen wir auch die Gewissheit, dass wir Gott lieben. Dann gibt auch unser Geist, sein Geist, unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Also wenn jemand behauptet, er liebt auch Gott, tut aber nichts für ihn, tut nichts für seine Geschwister sind ihm gleichgültig, dann ist er, wie Johannes im ersten Johannesbrief sagt, ein Lügner. Wenn Jesus uns jetzt fragen würde, hast du mich lieb, was würden wir antworten? Würden wir auch in aller Bescheidenheit wie Petrus sagen, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Oder mit anderen Worten, Herr, ich kann dich nicht aus meiner eigenen Kraft lieben, aber ich will dich lieb haben. Hilf du mir, dich lieb zu haben. Ich will deine Liebe erwidern. Hilf mir bitte, dich von ganzem Herzen zu lieben. Und ich denke, das ist die richtige, demütige Einstellung. Ich fand noch bei der Vorbereitung eine sehr nette Geschichte, die ich zum Schluss noch erwähnen möchte. Ein Pastor namens Gero Kochlovius erzählt, dass er in jungen Jahren, als er noch Schüler war, mit dem Schulbus unterwegs war und da steckt ihm ein junges Mädchen von hinten ein kleines Brieflein zu. Er öffnet dieses Brieflein, es verschlägt ihm fast den Atem. Da steht, lieber Gero, neben dem Namen war ein Herzchen, liebst du mich? Und darunter waren dann drei Kästchen zum Ankreuzen. Ja, nein oder vielleicht. Und er schreibt dann weiter, dass er so aufgeregt war, dass er diesem Mädchen nie eine Antwort gab. Und so wurde auch nichts aus diesem Treffen. Aber er sagt dann weiter, wenn wir Jesus, so wie Kinder einen Liebesbrief schreiben würden und ihm die Frage stellen würden, hast du mich lieb? Was würde er dann antworten? Und dann sagt er so ganz schön, das fand ich so nett, mit dem möchte ich auch schließen, er würde unauslöschlich in das Kästchen sein Kreuz setzen. Nicht nur ein Kreuzchen, sondern ein großes, richtiges Kreuz. Wahrscheinlich so wie das würde er auf dieses Papier setzen. Das Kreuz, an dem er für uns gestorben ist und damit seine Liebe besiegelt hat. Liebe Geschwister, er allein verdient unsere ganze Liebe, unsere ganze Ehre. Und wir dürfen ihn auch diese Woche bitten, er soll uns zeigen, wie wir ihn mehr lieben können. Er soll uns zeigen, wo wir versagt haben und wo wir die Vergebung vielleicht von anderen Menschen brauchen. Er soll uns zeigen, wo wir störrisch sind, wo wir nicht bereit sind, dem anderen aus irgendeinem Grund auch immer zu vergeben. Wir haben keine andere Wahl, als einander zu vergeben und Gott zu lieben. Was anderes gibt's nicht. Ich hatte irgendwann mal auch zu meiner Frau immer wieder gesagt, wo wir uns gestritten haben, komm, wir hören auf zu streiten, wir müssen uns sowieso vergeben. Und ich denke, dahinter steckt eine gewisse Wahrheit. Es kann manchmal einen Streit irgendwo ersticken oder einen begonnenen Streit ersticken. Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir Gott lieben, dann müssen wir auch mit unseren Geschwistern im Reinen sein, ihnen vergeben und auch, wenn uns jemand um Vergebung bittet, ihm Vergebung zusprechen. Und wenn es uns auch gelingt, den Betreffenden, so wie Jesus, zu behandeln, auch bei späteren Entscheidungen, dass wir die nicht spüren lassen, dass er uns mal beleidigt hat oder sonst was, dann werden wir Großes bewirken. Und auch in diesem Menschen, den wir vergeben, dem wir diese neue Chance geben, wird etwas entstehen, wodurch Gott verherrlicht wird. Ich wünsche euch noch eine gesegnete Woche und ja, dass wir auch immer wieder diese Frage nachklingen hören. Lieben wir Jesus? Mögen wir ihn?